Wenn du nichts mehr hast, keine Fragen, keine offenen Punkte, die Aufnahme läuft, können wir eigentlich loslegen.
Nur zu.
Andreas, ich grüße dich. Ein lautes Hauhehe geht nach Zeven zu dir und schön, dass du da bist.
Moin Moin, wie wir in Hamburg gestern begrüßt wurden.
Ist Moin Moin nicht schon Gesabbel?
Ja, dazu neigen die Hamburger aber. Ich darf das sagen, ich habe da 5 Jahre studiert, ich weiß das. Während man hier in der norddeutschen Tiefebene ein knappes Moin rausquält, sind die Hamburger da, wir waren in so einem Imbiss kurz vorm Stadion und die waren auch sabbelig. Und da habe ich tatsächlich einen HSV-Teller gegessen.
Was war auf dem HSV-Teller drauf?
Currywurst Pommes. Okay. Das heißt woanders Stadionteller, ja, das hört sich spektakulär an, aber war aber in Ordnung. War 7 Euro, fand ich angemessen, die Portion war gut dafür, billiger kriegst du es ja kaum noch. Also ich fand's in Ordnung.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhörner Podcast.
Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Dann sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema. Beim Exil-Herthaner Podcast rede ich ja sehr häufig auch über die Nachteile, die wir haben als Exil-Herthaner. Und natürlich gibt es auch Vorteile. Zum Beispiel, dass wenn man sowieso schon gar nicht so weit weg wohnt vom Stadion, es natürlich auch einfacher ist, da hinzufahren. Das gilt bei dir ja in Ansätzen durchaus. Du wohnst zwar nicht in Hamburg, aber unendlich weit ist es auch nicht. Wie lange fährst du hin?
Ja, wir haben uns kurz nach 17 Uhr getroffen, sind dann um 17:48 in Toschstedt, das ist eine Bahnstation zwischen Hamburg und Bremen, eingestiegen und waren so gegen 17 Uhr in Hamburg-Eidelstedt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wer das in Berlin gewohnt ist, mal eben von der S-Bahn oder U-Bahn zum Stadion zu dackeln, da rennst du ein ganz schönes Stück. Da hast du einen strammen Fußmarsch von 15, 20 Minuten, bis du denn da bist. Sie haben nach dem Spiel Shuttlebusse nach Stellingen. Das ist eine Station dichter am Hauptbahnhof. Wir sind dann wieder nach Eidelstedt gegangen, weil der Zug dann einfach leerer war und man noch einen Sitzplatz kriegen konnte. Aber das ist nur vermeintlich komfortabel. Hin war alles diskutabel. Zurück bin ich dann schon gerannt. Mein Freund musste noch seine Familie aus dem Familienblock einsammeln und die sind dann in den HSV-Massen da stecken geblieben. Ich war dann, Spielschluss war ja kurz nach 22 Uhr, ich war um 21 Uhr, um 1 Uhr, 1 Uhr 10 sowas zu Hause und habe dann den gewonnenen Punkt noch begossen. Die Familie meines Freundes ist einen Zug später gefahren und das heißt dann auch eine Stunde später. Das heißt, die sind irgendwann mit ihren Kindern, die um 9, 10, 11 sind, erst um 14:45, 14:30 wahrscheinlich zu Hause gewesen. Und das finde ich dann problematisch.
Du kannst in Hamburg, ich glaube, ganz gut gucken. Ich sage das, weil die Bremen-Erfahrung haben vom Gästeblock, die schimpfen ja immer alle und finden die ganzen Rahmenbedingungen in Bremen immer so furchtbar für die Gäste. In Hamburg ist es besser, ne?
Das Stadion in Hamburg gefällt mir deutlich besser als in Bremen. Du hast völlig freie Sicht. Wenn nicht die ganzen aufgeregten HSVer vor dir aufspringen, weil sie aufs nächste Tor hoffen, dann musst du halt mit aufspringen. Aber du hast da keine Streben oder ähnlichen Quatsch, der dir die Sicht behindert. Sie haben auf jeder Ebene, sie haben mehrere Zwischenebenen. Du musst ja ein ganzes Stück Treppen hochlaufen. Du hast auf jeder Zwischenebene hast du Versorgungs- und Entsorgungsstationen, also Bier und Bratwurst und Klo hast du alles auf den Zwischenebenen. Du hast also keine weiten Wege. Das ist ja in Berlin auch in Ordnung. Es gibt aber Stadien, wo das deutlich schlechter ist. Obwohl Hannover ist inzwischen auch in Ordnung. Über andere kann ich nichts sagen, bin ich lange nirgendwo gewesen. Aber das Stadion in Hamburg finde ich schwer in Ordnung. Die Stimmung war auch bombig. Ausverkauftes Haus. 10%, schätze ich mal, waren Herthaner von den 57. Sie haben glatt 57.000 angesagt. Also ausverkauftes Haus. Der Gästeblock plus das, was sich noch irgendwo alles so gestreut hat. Also auch mein HSV-Kumpel sagte, ja, geh mal von 10% Berliner aus. Das passt schon. Also War in Ordnung. 15%, Entschuldigung. 15%.
Gut, jetzt ist Hamburg ja an sich auch ganz gut zu erreichen. Es ist ja nicht so weit. Man kommt eigentlich mit dem Zug gut hin, wenn es nicht die Deutsche Bahn gäbe. Und ich hatte im Vorfeld schon gesehen, wenn du mal auf der Homepage der Bahn dir die ganzen Zugverbindungen angeguckt hast, die nach Hamburg gingen, da war, es war eine einzige Schrift in Rot und Rot hieß nichts Gutes, weil Zug fällt aus, Ersatzzug, starke Verspätung und das zog sich eigentlich über den ganzen Tag. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Fans keine unbedingt schöne Anreise hatten. Ich meine, inzwischen, man weiß ja, wie es bei der Bahn läuft. Man kann sich ein bisschen drauf einstellen und fährt möglichst
früh. Das
macht
es nicht besser.
Aber
das macht es nicht besser.
Wenn man, ich sag mal, pünktlich da ist, man verbringt ja eigentlich lieber die Zeit, noch irgendwas in Hamburg zu machen oder sich anzugucken, wenn man die Möglichkeit noch hat. Sowas fällt dann ja meistens flach. Du hattest
also ich bewundere
für Hamburg selbst wahrscheinlich auch kaum Zeit dann gehabt.
Nein, gar nicht. Nein, das war auch nicht geplant. Das können wir, wenn wir einen Ausflug nach Hamburg machen wollen, machen wir den halt mal so. Das verbinde ich dann nicht mit so einem Spiel. Aber ich bewundere die ganzen Herthanerinnen und Herthaner, die aus Berlin angereist sind. Ich frage mich, wie sind die nach dem Spiel nach Hause gekommen? Sind die alle am Abend noch gefahren? Ich weiß, dass der eine oder andere sich dann einfach eine Hotelnacht gönnt. Würde ich auch immer machen, auch wenn es nur ein kurzer Weg ist. Aber wenn die noch mit Regionalzügen nach Hause gefahren sind, dann wären die teilweise erst morgens zu Hause gewesen sein, trotz der kurzen Entfernung. Schwierig, anstrengend. Musst du ein junger Mensch noch sein.
Ja, na viele werden halt spät zu Hause gewesen sein, denke ich.
Ja, das ist so.
Hotel
euphorisiert
und Übernachtung.
Von dem Punktgewinn hält man das denn ja aus.
Hotel und Übernachtung ist zwar immer schön, ja, ist immer praktisch. Aber man muss halt manchmal auch ins Portemonnaie gucken. Hamburg ist jetzt nicht die günstigsten Unterbringungen unbedingt.
Das ist so. Das ist leider so.
Dann im Zweifelsfall sagst du dann, das schaffe ich noch, dann bist du halt spät nach Hause.
Ich vermute, das ist vom Preisniveau her nicht weit weg von Berlin.
Ja, also du wirst Geld ausgeben, mit Sicherheit. Mhm. Und gerade bei so einem Spiel, wenn viel, die Nachfrage vielleicht größer ist, weil das mehr machen, wird es ja auch nicht billiger durch die Nachfrage.
Nein, überhaupt nicht.
Dann lass uns doch mal in den nächsten Punkt reinspringen. Ich habe hier so schön geschrieben, Situation vor dem Spiel. Und die war tatsächlich erstmal ja geprägt vorher schon von den verletzten Spielern, die wir haben. Sessa und Rehse, dass Rehse fehlt. Wir sehen es ja immer wieder in den Spielen. Aber Cuisance und Parko Dardai und Niederlechner waren kurzfristig angeschlagen. Die waren nicht mit dabei. Half jetzt nicht unbedingt. Also zumindest Cuisance wäre für mich jetzt eher tendenziell gesetzt gewesen, aber gut, das ging jetzt nicht. Auch Unmut vor dem Spiel war auf Hertha-Seiten sehr viel. Das Paderborn-Spiel, das hatte schon Wirkung gezeigt. Also, wie bist du ins Spiel reingegangen? Hast du Angst gehabt davor?
Nee, ich habe ja auf X geschrieben, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber einige haben das gelesen und mir einen Daumen hoch dafür gegeben. Ich habe geschrieben, dass ich hoffnungslos und grundlos optimistisch war. Mich hat ein bisschen beruhigt, ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, mich hat ein bisschen beruhigt die Analyse von Fiello, ich hoffe, man darf hier Fiello sagen, unsere Freunde Marco und David strugglen da ja immer drum. Ich glaube, Marco sagt immer Fiello und David ist dann immer aufgebracht und sagt, wir nennen den hier nicht Fiello. Ich hoffe, ich darf ihn Fiello nennen.
Klar.
Also Fiello hat in der Pressekonferenz nach dem Paderborn-Spiel eine sehr reflektierte Analyse gegeben, eine sehr inhaltlich tiefe Analyse, die gefällt mir besser als bei früheren Trainern. Und anscheinend hat er davon vieles in der Trainingswoche auch umgesetzt, also auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel hörte sich das sehr gut an und das hat mich optimistisch geworden. Ich habe vor dem Spiel gesagt, das ist jetzt ein bisschen, hört sich jetzt ein bisschen super klug an, aber ich habe vor dem Spiel hier zu Hause gesagt, wenn wir unentschieden spielen, bin ich total zufrieden. Und auch mein HSV-Kumpel, mit dem ich da war, hat gesagt, wow, mit dem Unentschieden gegen Berlin könnte ich ja leben. Ihr seid ja Mitfavorit. So, lass ich mal so stehen. Das war so die Ausgangslage für mich.
Kannst du denn trotzdem die auch ein bisschen Wut nach dem Paderborn-Spiel verstehen, also man kann ja mal sagen, über Ansätze hier und da ging das eigentlich nicht hinaus. Das war ein enttäuschender Auftritt.
Direkt nach dem Spiel hätte ich hier nicht mit dir sprechen dürfen. Da hätte ich mich richtig ausgekotzt. Entschuldigung. Also da war ich richtig, ich habe gesagt, Leute, das kann alles nicht wahr sein. Wie gesagt, da hatte ich die Pressekonferenz noch nicht gesehen. Fiellos Analyse hat dann vieles aufgestrickt sozusagen für mich. Das war in Ordnung. Das Spiel war, wenn man das in Ruhe sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, war es am Ende auch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Ich glaube, wir haben uns alle Du hast ja die Folge bei dir Euphoriebremse genannt oder sowas. Wir hatten uns alle ein bisschen grundlos in Euphorie gequatscht oder getextet oder was auch immer. Da sind wir ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gezogen worden. Viele sagen, ja, wir haben gar keine Zeit. Er braucht Zeit, aber er hat keine Zeit. Aber die Zeit hat er diese Woche genutzt. Das fand ich ziemlich stark.
Oh, das ist recht optimistisch. Ich weiß nicht, ob ich diesen Optimismus teile, aber deswegen reden wir ja zusammen.
Wir kommen ja noch zur zweiten Halbzeit. Wir kommen noch zur zweiten Halbzeit. Und ich hatte eine richtig gute Draufsicht von oben. Und ich fand es beeindruckend, wie sie zweite Halbzeit gespielt haben. Wirklich beeindruckend. Und der HSV hat die Hosen voll gehabt nachher.
Es ist vielleicht thematisch nochmal ein kleiner Exkurs, aber ich will zumindest ein Thema nochmal ansprechen, was mich nach wie vor stört. Und zwar, das Transferfenster ist ja weiter noch offen. Und für mich war eine der Voraussetzungen für eine gute Saison, auch aus finanziellen Gründen, dass Hertha diesen großen Kader verkleinert. Wir haben ja nach wie vor, ich glaube, über 30 Spieler, die jetzt teilweise durch Leihgeschäfte eben zwar nicht mehr bei uns sind, aber natürlich insgesamt dann ja, das Management auch beanspruchen, denn du wirst am Ende des nächsten Transferfensters oder am Ende der nächsten Saison die gleichen Diskussionen nochmal haben, wo gehen die Spieler hin. Das hat nicht so richtig funktioniert, die Spieler zu verkaufen. Und ich weiß nicht, ob dieses, wir leihen sie, um sie anzubieten, um sie verkaufen zu können, das funktioniert dann nicht, wir leihen sie wieder. Ob nicht irgendwann mal der Punkt ist, dass man dann sagt, es ist mir jetzt egal, ich trenne mich von dem, um einfach diese Altlasten, also ein Mensch ist keine Altlast, aber die finanziellen Verpflichtungen sind natürlich Altlasten und auch Spieler, die ja sportlich nicht aufgegangen sind, irgendwann mal einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, wir konzentrieren uns, fokussieren uns jetzt auf den bestehenden Kader oder versuchen unsere Zeit lieber zu investieren, neue Spieler zu bekommen, die dann vielleicht besser funktionieren. Ich kratze mich da noch sehr, ich reibe mich da noch dran.
Verstehe ich, aber ich versuche mal eine Erklärung anzubieten. Da muss ich jetzt ein bisschen klugscheißern. Was war die größte Baustelle in der letzten Saison in der Mannschaft?
Das größte Problem war das Mittelfeld.
So, genau das ist der Punkt. Und Benny Weber hat genau richtig gehandelt und die Baustelle, wie ich finde, super gut geschlossen. In dem gleich zu Anfang der ganzen Chose Demme, Cuisance und Sessa. Sessa hat ja bei vielen, auch in der ganzen Liga, die Augenbrauen hochschnellen lassen, dass der zu uns gekommen ist. Nochmal, Demme, Cuisance, Sessa. Dann haben wir noch den, und Maser haben wir. Wenn die vier alle bleiben und Maser nicht noch geht, haben wir eine der stärksten Mittelfeldbesetzungen dieser Liga. Lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster.
Aber ist das nicht erstmal ein anderes Thema als Leihspieler, die nicht verkauft werden können?
Nee, das kommt ja dazu jetzt. Weil Hertha so früh diese drei geholt hat, war allen Vereinen, die ja wissen, wie unsere finanzielle Situation ist, war klar, hey, die müssen Leute loswerden. Und deswegen war klar, als wir die alle angeboten haben wie Sauerbier, das war natürlich die Preise. Deswegen ist, meine These ist, deswegen konnte Kong gar nicht verkauft werden, sondern musste wieder verliehen werden. Deswegen hat sich das mit den anderen so lange hingezogen. Mauro Lida hätten wir auch gerne verkauft. Ganz früh hieß es, Rogel wird verkauft, ist jetzt auch nur eine Laie geworden. Das ist alles eine Auswirkung dessen, dass wir drei so starke Spieler frühzeitig verpflichtet haben und dadurch im Markt unter Druck geraten sind. Kann sein, ich liege da völlig falsch mit, aber das ist meine These dazu. Hätten wir diese drei nicht geholt, wären wir mit den anderen schneller vorangekommen und hätten bessere Ergebnisse erzielt. Aber die anderen Vereine gucken natürlich, ach so, guck mal, die haben sich Dämme, die haben sich Cuisance, die haben sich Sessa geholt. Wir müssen ihren Kader ja ausdünnen, dann können wir Hertha ja ein bisschen drücken. Im Preis, in den Konditionen, was auch immer.
Ja, so ganz überzeugt es mich noch nicht. Ich will dir auch sagen, warum. Ich überlege halt, dass Spieler sich nicht durchsetzen und Vereine dann sich von Spielern trennen wollen. Das ist doch Alltag. Das ist doch bei jedem Verein auch irgendwo Tagesgeschäft. Und dass natürlich ein Abnehmerverein immer so wenig bezahlen möchte, wie nur irgendwie möglich, ist ja wahrscheinlich auch noch irgendwo normal. Aber nach der Logik müssten ja dann Spieler, die abgegeben werden sollen, für keinen Verein richtig verkäuflich sein, weil man immer sagt, na, den wollt ihr ja loswerden und da drücken wir den Preis. Ist das nicht, also was ist jetzt so speziell bei Hertha, dass bei Hertha dann weniger bezahlt wird und andere aber trotzdem Spieler für gutes Geld abgeben können, die sie loshaben wollen?
Die müssen nicht, wir müssen. Hm. Und das wissen alle. Das war letzte Saison noch viel, viel schlimmer, ne, wo wir dann Leute ohne Ablöse, ich glaube, wie heißt der Franzose, der zur Union gegangen ist, der ist doch, glaube ich, ohne Ablöse. Und ja, Toussaint, der ist doch, glaube ich, ohne Ablöse und Hauptsache
weg. Ich glaube, 3 Millionen waren es, glaube ich.
Ja gut, aber auch viel zu wenig. Aber wir haben auch andere ohne Ablöse abgegeben, um sie überhaupt loszuwerden. Die Kenner und die Manager sagen alle, der Markt ist schwieriger geworden als früher. Und wir stehen im Moment einfach blöd da, weil wir eine Finanzlage haben, die auch noch öffentlich diskutiert wird, ständig. Letztes Jahr Probleme, die Lizenz zu kriegen, dies, das, jenes. Dieses Jahr müssen wir auch wieder vielleicht einen Transfererlös, Überschuss erzielen, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass es bei Hertha schwieriger ist, als wenn du Stuttgart bist und jetzt Champions League spielst und volle Kassen hast oder sowas. Ne? Also ich glaube schon, dass es für Hertha gerade auch aufgrund der Ansprüche und der Saisonplanung und Ziele einfach schwieriger ist.
Ja.
Und vielleicht kriegen einen Satz noch, vielleicht kriegen wir es jetzt zum Ende der Transferperiode noch so hin, dass alle sagen, ja, am Ende passt es ja.
Hm. Würdest du einen Scherhand verleihen?
Ja, sofort. Also ich habe, da werden wir im Laufe des Spiels ja noch zu kommen, aber ich habe auf ein paar Spieler besonders geachtet und er stand gestern bei mir auch unter besonderer Beobachtung, weil er ja auch so kontrovers diskutiert wird. Hm. Der wird bei uns nichts mehr. Der muss woanders, gerne dritte Liga, hat anderen auch gut getan. Und wenn er das nicht will, in die zweite englische Liga verkaufen, scheißegal. Aber das wird's nicht.
Ich meine, das ist jetzt sehr spekulativ. Ich glaube auch nicht, dass es ernsthaft der Hauptgrund ist. Aber wenn du einen Spieler natürlich verkaufen möchtest, dann ist es immer ganz schön, wenn du ihn auch nochmal spielen lässt, damit er gesehen wird. Ich glaube nicht, dass das gestern der Fall war, weil du es einfach machen musstest. Palko Dardai, der Rehse vertreten hatte, war verletzt. Rehse selber ist es sowieso. Da musstest du eigentlich Scherhand bringen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dieses ins Schaufenster stellen war hier das Hauptargument. Das war einfach eine Notwendigkeit.
Aber es hat sich gut verknüpft.
Es war jetzt auch nicht schlimm, es dann zu tun.
Genau, ja, genau.
Ja, schauen wir mal.
Also ich könnte mir Scherhand gut im englischen Fußball vorstellen. So. Aber bei uns, ich sehe bei ihm auch in dem System, sehe ich bei ihm keine Zukunft. Mhm. Der kann sicherlich was, aber er hat ein paar Mal, weil ihm ja immer vorgeworfen wird, er sieht die Mitspieler nicht. Da habe ich gestern drauf geachtet, das stimmt tatsächlich. Er hätte ein paar Mal frühzeitiger, schneller abspielen müssen, wo ein anderer besser stand oder wo ein Rückpass in die Halbräume angebracht gewesen wäre. Hat er nicht gemacht, hat das Dribbling versucht. Kann er ja machen, er ist ein paar Mal auch durchgekommen. Er hat auch 1, 2, 3 gute Szenen gehabt. Das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Aber im Großen und Ganzen ist er nicht so mannschaftsdienlich, wie er sein müsste, wie ein Rehse ist. Bei Rehse ist ja nicht nur die Schnelligkeit eine andere, sondern der spielt auch einfach mannschaftsdienlicher, sucht die Mitspieler. Das tut Scherhand einfach nicht. Ist auch ein Unterschied zu Winkler auf dem anderen Flügel zum Beispiel. Das sehe ich bei Scherhand alles nicht.
Ja. Dann lass uns doch mal in dieses Spiel reinbringen und ich gebe uns mal so ein paar Rahmenbedingungen zu diesem Spiel. Mhm. Das Erste, was in keiner Statistik steht, aber das Erste, was mir immer auffällt, wenn ich ein solches Spiel sehe, Hamburger SV gegen Hertha BSC, ich habe eigentlich in keiner Sekunde das Gefühl gehabt, ich habe hier ein Zweitligaspiel. Mhm. Rahmenbedingungen waren 57.000 Zuschauer. Mhm. Du hattest mir noch einen Hinweis gegeben.
Ja.
Ein Kopierfehler. Ich hatte noch die Zuschauerzahl von dem letzten Spiel drin. Also okay. Ausverkauftes Haus war es.
Ausverkauftes Haus, ja.
Ich hatte auch vorher selber mal geschrieben, es ist eigentlich für mich nicht eine Partie, bei der ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr die in der ersten Liga sehen, weil gefühlt war es das jetzt schon von den Rahmenbedingungen. Wir haben mit Duciak ein Spieler im Team gehabt, den vielleicht nicht jeder gesehen hat, auch nicht nach dem Hinspiel und dessen Auswechslung vielleicht im Verlaufe des Spiels auch nochmal einer der wichtigsten Punkte war. Hättest du ihn nochmal aufgestellt?
Das ist ganz schwer zu sagen. Fierlo ist ja danach gefragt worden. Du hast es auch aufgeführt. Er hat gesagt, er hat keinen Grund gesehen, ihn nicht zu bringen. Klar war, das war auch Fierlo klar, dass das Jatta mit unglaublicher Geschwindigkeit kommt. Wen haben wir denn, der diese Geschwindigkeit hält? Rehse und Winkler, die spielen aber nicht in der Verteidigung. Und in der Defensive wäre der einzige eben Deus Safeweek. Warum er den nicht als linken Verteidiger gebracht hat, ja, keine Ahnung. Er hat es dann, was ich ihm hoch anrechne, ist, er hat es zur Pause korrigiert. Da war das Tor schon gefallen, okay, aber er hat es korrigiert. Paul hat ja mal dazu geneigt, erst spät zu wechseln oder sowas, meistens. Aber Fiello hat das, hätte er ihn schon nach einer halben Stunde wechseln müssen? Schwer zu sagen. Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Man hat von Beginn an gesehen, dass Duziak mit der Geschwindigkeit von Jatta nicht klarkommt. Dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Umstellen, auswechseln oder die anderen helfen ihm. Hm. Und in der Situation, wo Jatta dann flanken konnte, da ist auch kein Zweiter mit hingegangen, um eine Absicherung zu machen. Na klar kannst du die Flanke verteidigen, aber hätte man das vorher wissen müssen, eigentlich ja.
Also richtig überzeugt hat mich seine Argumentation in der Pressekonferenz nicht. Er hat ja auch gesagt, den Geschwindigkeits-, er ist ja konkret auch auf den Geschwindigkeitsnachteil angesprochen worden. Ja. Und ja, er hat so ein bisschen abgewehrt, aber so die wirklichen Argumente, warum er ihn denn jetzt trotzdem gebracht hat, die kamen für mich nicht rüber.
Nein, hatte er nicht. Da habe ich jetzt auch eine These zu. Ihm ist total klar, dass das ein Fehler von ihm war, den möchte er aber nicht öffentlich zugeben, um vielleicht auch den Spieler zu schützen, und deswegen hat er sich so rausgeredet. Also von daher, das war für mich ganz klares Rausreden in dem Punkt. Der ärgert sich, glaube ich, ziemlich, dass er das mit Jatta nicht erkannt hat. Mhm. Das ist ja der umgedrehte Vorwurf, den man Tim Walter immer gemacht hat, dass ihm nichts eingefallen ist gegen Rehse, wo er was anderes hätte aufstellen müssen. Und das kann man jetzt Fiello auch sagen. Es ist bekannt, wie schnell Jatta ist. Da muss ja in der Aufstellung was anderes einfallen. Das ist der einzige Vorwurf, den ich ihm machen könnte. Aber ich glaube, der ärgert sich selber mehr als alle anderen darüber.
Ja, Spiel ging 1-1 aus. Wir haben es noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob wir es so konkret nochmal erwähnt haben. Die Hamburger gingen in der 11. Minute durch Königsdörfer in Führung und Kenny machte dann den späten, aber ich glaube, und da gibt es niemanden, der das anders denkt, auch verdienten Ausgleich. Dieses Tor zum 1-0, ich habe das ja mit einem Hamburger geguckt und wir waren uns in dem Moment eigentlich einig, dass Hertha gut in das Spiel kam. Ihm war ein bisschen Angst und Bange, weil Hertha das eigentlich ganz ordentlich machte. Und dann kam dieses 1-0 und das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Das kündigte sich meines Erachtens nicht an. Sehe ich das so positiv?
Nee, das haben die Hamburger links und rechts neben mir im Stadion auch so gesehen. Die haben schon so sich die Haare gerauft in den ersten 10 Minuten. Und als das Tor dann so gefallen war, wo Königsdörfer niemals so allein, ich habe es ja direkt vor der Nase gehabt von oben, der darf nie so alleine stehen. Nein, das ist schon so, dass ich will nicht sagen, es kam aus dem Nichts, aber es war überraschend, dass sie plötzlich in Führung gehen. Also ihre Überlegenheit in der ersten Halbzeit hat sich erst nach der Führung entwickelt. Vorher war die nicht da. Vorher war die überhaupt nicht da. Mitnichten.
Ja. War dir die Berliner Geschichte von Königsdörfer so präsent? Mir war es, um ehrlich zu sein, nicht so präsent.
Doch, ich habe mich damit schon mal beschäftigt, als ich ihn im Pokalspiel gesehen habe. Da hat er auch ein paar tolle Szenen gehabt und da habe ich dann mal geguckt. Also wie gesagt, das ist ein Berliner und also dass er beim SCC war, das wusste ich jetzt nicht. Aber ich wusste, dass er bei uns in der Akademie war ein paar Jahre. Das wusste ich. Und den Umweg über Dresden, das wusste ich auch nicht. Aber ja, Meniskusriss nacheinander in beiden Knien, dann hat Hertha den Vertrag nicht verlängert und beim HSV ist er dann aufgeblüht. Aber der ist auch nicht unumstritten. Wie gesagt, dadurch, dass ich mit den Hamburgern und mit Hamburger-Fans unterwegs war, vor dem Spiel war die Meinung über Königsdörfer nicht so super positiv. Ne?
Wir haben es eben schon angedeutet, also er hat ja eine richtige Berliner Geschichte. Er wechselte im Alter von 12 Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC, wo er dann auch durch die verschiedenen Jugendmannschaften kam, war von 2014 bis 2019 bei Hertha BSC und ja, dann ist es halt doof, wenn du so eine Verletzungsgeschichte hast, dann sagt irgendwann ein Verein auch mal, das Risiko, das gehen wir nicht mehr ein. Er ist dann über Dynamo Dresden zum HSV gekommen. Er hat 2 Nationalmannschaftsspiele für Ghana gemacht. Ist jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht, wann die waren. Das konnte ich jetzt nicht rausbekommen. Und hat sich jetzt, zumindest in dieser Saison, trifft er für die Hamburger. Ich erwähne das extra nochmal, weil ich ja jetzt schon weiß, dass dann viele sagen, naja, da hat Hertha ja wieder einen gehen lassen, der woanders groß wird. Aber ich kann dem Verein, um ehrlich zu sein, hier keinen Vorwurf machen. Da gab es vielleicht Entscheidungsgrundlagen, wo man sagt, vielleicht wird's, aber die Verletzungshistorie, dann bist du als Verein eben auch vorsichtig. Also ich würde daraus Hertha jetzt nicht irgendwas Negatives
Man müsste in die Vergangenheit gehen, ich sehe ich genauso wie du, man müsste in die Vergangenheit gehen und sagen, so, wie war denn auf seiner Position damals die Konkurrenzsituation? Hatten wir gute Leute, die besser waren als er und nicht so eine Verletzungshistorie hatten? Und hat man deswegen gesagt, pass mal auf, wir verlängern deinen Vertrag nicht. Ich vermute, dass das so gelaufen ist, dass man halt Alternativen auf seiner Position hatte. Es kann nicht jeder aus der Akademie in die erste Mannschaft kommen. Sonst könntest du ja immer jedes Jahr sagen, so U19, ihr spielt nächstes Jahr als Profis, alle anderen schmeißen wir raus. Das ist ja alles Unsinn. Dieses Gegreine, da ist mal wieder einer weggegangen, der toll ist. So toll war er letzte Saison hat er 2 Tore geschossen oder sowas in der ganzen Saison. Also er hat seine Quote jetzt schon dramatisch gesteigert. Warten wir mal ab, wie die Saison so läuft. Und dieses Hinterhergeweine halte ich sowieso nichts von.
Du hast es schon erwähnt, dieses frühe Tor war eigentlich schon ein Bruch bei Hertha. Ich will ihnen gar nicht vorwerfen, dass sie es nicht probiert haben. Aber wirklich, letztendlich kamen sie so gut wie gar nicht wirklich mal gefährlich in den Strafraum. Diese ständigen Flanken, die immer nicht ankommen. Winkler war ja nicht inaktiv. Also das war ja immer vielversprechend, wenn er sich da über rechts durchgesetzt hat. Aber ich glaube, in dem Spiel kamen 12% der Flanken an von Hertha BSC.
Ja.
Dann, das setzte sich ja fort wie gegen Paderborn. Da frage ich mich schon, irgendwann ist denen gesagt worden, versucht möglichst viel zu flanken, versucht Tabakovic einzusetzen. Das ist jetzt das zweite Spiel und mindestens die dritte Halbzeit von 4, wo das nicht funktioniert. Warum greift da keiner ein? Ich verstehe das nicht.
Ich will mal deine Zahlen noch kurz ergänzen und dann sage ich da was zu. Also wir haben 24 Flanken geschlagen, der HSV nur 13. Also wir haben doppelt so viele Flanken fast geschlagen. Beim HSV sind aber 31% angekommen und bei uns nur die von dir erwähnten 12.
Mhm.
Das finde ich dramatische Zahlen. Wir schlagen doppelt so viele Flanken, aber nur jede 10. kommt an und der HSV von 13 Flanken kommen dann 4 oder 5 an. Das finde ich ganz schwierig, dass das so gelaufen ist. Ich glaube nicht, dass man ihnen das so gesagt hat, weil eigentlich ist doch der Fiello-Fußball Tiefenläufe und dann Rückpässe auf die Mittelfeldspieler an den 16er oder Flachpässe in die Mitte. Ja, Flanken auch, aber auf Teufel komm raus nicht, dann müssen die schon besser ankommen. Und die kamen nicht an. Haben die Hamburger Fluppe besonders zugedeckt? Ja, auch. Aber die Flanken waren auch unpräzise einfach. So. Ja. Und da müssen sie dran arbeiten. Ganz einfach.
Also die gingen ja auch ganz oft mit Ansage einfach flach zum Gegner, flach
oder,
lang
oder über
ein direkt
über den
zum Gegner.
Strafraum weg oder irgend so ein Quatsch. Ja.
Also die Qualität der Flanken war wirklich auch schlecht. Oder das ist halt doof, wenn das jetzt schon im zweiten Spiel hintereinander so ist, dass du merkst, das Mittel wirkt nicht und du machst es trotzdem.
Mhm. Das stimmt.
Ärgerlich. Ja, danach, also Hertha war ja nicht völlig inaktiv, aber letztendlich nicht wirklich gefährlich. Es gab eine Riesensituation für die Hamburger in der 26., was auch richtig schön gespielt war. Muheim war schon im Strafraum, legte quer zu Reis und der war mehr oder weniger gefühlt am Elfmeterpunkt. Gefühlt alleine, konnte sich aussuchen, links, rechts. Und den habe ich schon drin gesehen. Da war für mich klar, dass der den einnetzt. Aber war nicht so toll geschossen. Und ja, Ernst mit einem super Reflex, das war toll. Das wäre aber das sichere 2-0 für Hamburg eigentlich gewesen.
Das war eine unglaubliche Parade. Ist ja direkt vor meiner Nase passiert. Das war eine unglaubliche Parade. Ich habe ihn auch schon drin gesehen. Die ganze Südtribüne neben mir, links und rechts neben mir, ist schon aufgesprungen und hat schon gejubelt. Und sich dann enttäuscht wieder hingesetzt. Die Hamburger haben den alle schon drin gesehen. Und das war, und er hat bei dem 1-0 von Königsdörfer, war er ja auch dran, aber knapp zu spät, sodass er ihm über die Hände in die Maschen gerutscht ist. Und sowas habe ich bei diesem auch schon befürchtet. Und dann hat er ihn halt neben das Tor pariert. Und das war eine unglaubliche Szene.
Es gab dann nochmal, ja, ich habe hier nochmal einen Schuss von Kempf notiert in der 30. Minute, der ging aber auch recht weit daneben, eine verunglückte Flanke von Karabek in der 42. Ja, und dann war Halbzeit, Hamburg ging mit der Führung in die Pause, verdient in die Pause, denke ich mal. Die waren dem 2-0 näher als Hertha BSC und wenn irgendjemand Akzente setzen konnte, dann war es Maser. Gab es Highlights im Spiel, da hat sich einmal unfassbar auf der linken Seite gegen drei Leute durchgesetzt. Die Highlights hat eigentlich Maser gesetzt, aber meistens durch seine individuelle Qualität. Insgesamt war es nicht dolle.
Winkler hatte ein paar Szenen, ein paar Läufe, wo er hängen blieb oder wo keiner mitgegangen war, wo er dann weit zurückspielen musste, weil in der Box kein Abnehmer war. Das hätten Highlights werden können. Also Winkler hat ein gutes Spiel gemacht, hat aber darunter gelitten, dass seine Mitspieler in der ersten Halbzeit zumindest nicht so mitgezogen sind. Da haben sie so ähnlich mutlos teilweise gespielt, wie es ihnen gegen Paderborn vorgeworfen wurde. Und da habe ich dann auch schon, also zur Pause habe ich gedacht, zum Glück nur 1-0. Mal sehen, was das wird. Zweite Halbzeit ist egal, du genießt das hier jetzt. Wer weiß, was da noch bei rauskommt. Und dann war die zweite Halbzeit so ganz anders.
Ja, denn
total anders.
Sind wir gefühlt schon bei der zweiten Halbzeit, richtig?
Genau, ja. Zum Glück hat er dann gewechselt. Das war seine beste Tat. Das hat sie früh für Duziak gebracht hat.
Das hätte ich jetzt als nächstes erwähnt.
Entschuldigung.
46. Minute. Duziak raus, Deo rein. Und das war, ach Gott, jetzt. Ich sag's trotzdem, obwohl ich selber doof finde, ein kleiner Gamechanger.
Mhm.
Ja, ich finde es selber doof, nicht? Wenn ich das
ja,
sage.
Aber das hat sehr viel ausgemacht. Sie haben Jatta nachher dann ja auch ausgetauscht, weil klar war, der kommt nicht mehr vorbei. Das ist durch mit Cefui.
Ja, es war eine andere Halbzeit als die erste. Die zweite, Hertha präsentierte sich wesentlich besser. Und ja, ich habe hier eine Menge Chancen. Maser zu Tabakovic in der 53. Ein Aufsetzer, der war jetzt nicht so dolle, aber immerhin Lebenszeichen von Hertha. Weitere Chancen, 54., 56., 57. Hertha hatte richtige Druckphasen, dann hatten sie auch mal kurze Pausen. Aber irgendwann war dann der Punkt, wo man echt sagen musste, das Tor lag in der Luft. Und es war eigentlich schade, dass es so lange dauerte, bis es dann endlich fiel. Kann ein Spieler so viel ausmachen? Was haben denn die anderen 10 Spieler oder 9 Feldspieler vorher gemacht? Also war das wie so ein Ruck in der Mannschaft durch Deo?
Nee, ich glaube, dass Fiello hat ja in der Pressekonferenz, sie haben ein paar Sachen umgestellt. Er hat natürlich auch Hinweise gegeben, was sie anders machen sollen und so weiter. Ich vermute, er hat ihnen gesagt, Leute, wir können hier was holen und macht mal dies und macht mal das und macht mal jenes. Ich würde so eine Pausenansprache eines Trainers nicht unterschätzen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sowas richtig was bewirken kann. Also dieser Wechsel war schon mal gut, weil sie dadurch hinten ein sichereres Gefühl hatten. Aber sie haben, glaube ich, auch vorne dann einfach mit jeder Aktion, die sie gemacht haben, hat der Mut zugenommen. Der Mut, sich in solche Situationen zu begeben, was ihnen ja gegen Paderborn vorgeworfen wurde, dass sie das nicht gemacht haben. Und das hat jetzt, und ich glaube auch, dass mit jeder tollen Aktion von Maser, ja, wie nenne ich das jetzt, sein Standing in der Mannschaft steigt oder das Zutrauen dazu, dass sie da einen Zauberfuß haben, der mit individueller Qualität tolle Situationen auch mit seinen Mitspielern kreieren kann. Das muss ja auch wachsen, so, und das wächst immer weiter, ist so mein Eindruck, ne? Also, dass seine Mitspieler auch immer mehr auf Maser eingehen.
Das mit dem Ruck im Team, das möchte ich nochmal aufgreifen, auch wenn, ich weiß nicht, ob du dich da jetzt so abgeholt fühlst, aber ich finde, es gab nochmal zwei Situationen. Ja, Maser war einer jener Spieler, der einfach nochmal die Mannschaft mitriss, aber ich will nochmal auf Deo zurückkommen, weil es gab zwei Situationen, die finde ich, die waren so typisch für ihn. In der 60. gab es einen Konter für die Hamburger und Jatta war eigentlich weit vor ihm, der war wirklich weit vor ihm und Deo ist zurückgesprintet und hat dem dann kurz vor der Seitenauslinie noch blockiert. Unfassbarer Move Und noch geiler, obwohl es eigentlich ein Foul war und man ja sagen müsste, naja, man sollte eigentlich niemanden nicht für einen Foul abfeiern. Aber die Symbolik, die dahinter stand, der hat ja an einer Stelle, ja, eigentlich war es ein taktisches Foul gegen Selke in der 84. Aber es war irgendwie typisch, dass Deo das gemacht hat. Und vielleicht, ich weiß, will jetzt nicht so viel hineininterpretieren, mit diesem Kampfgeist, mit diesem Willen, 2 Minuten später kam das Tor. Vielleicht ist es nicht nur ein Zufall. Ich glaube, zumindest den symbolischen Wert hat es.
Mein Hamburger Kumpel sagte in der Szene, boah, der haut ja richtig rein. Ich sage, ja, ich wundere mich, dass die gelbe Karte erst jetzt kommt. Also,
natürlich. Vorher auch schon kriegen können, ja.
Ja, klar. Weiß ich nicht. Aber er ist ja immer bekannt dafür, dass er sich schnell eine gelbe abholt, wenn es dumm läuft. Ich glaube schon, dass das Schlüsselszenen sind. Auch so ein Einsatz gegen Selke, wo denn einer Video zeigt, so, pass mal auf, hier, für euch geht hier nichts mehr, wir schießen jetzt das Tor. Das ist ja, steht ja psychologisch dahinter. Und ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, natürlich. Das ist auch kein Zufall, dass sie dann gesagt haben, so, und jetzt komm, wir machen weiter und wir ziehen das Ding hier jetzt durch.
Gechter hatte einen Pfostenschuss in der 58. Minute. Das war technisch sehr schön gemacht. Das
da bin
war
ich ja schon aufgesprungen.
Aus einer Ecke heraus, ja, die zunächst eher harmlos war, aber im zweiten Anlauf mit der Brust angenommen und dann draufgehalten. Ja, manchmal ist Aluminium auch gut für die Hamburger. Also an der Stelle half es dann tatsächlich. Das wäre auch ein, warum nicht? Also der Ausgleichstreffer hätte gepasst vom Momentum her. Gechter war allerdings jemand, und da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen, der auch einen wesentlichen Anteil am Treffer der Hamburger hatte. Denn es waren ja Duziak, der Jatta nicht halten konnte, und es war Gechter, der im Strafraum
nicht bei Königsdörfer stand, wo er hätte stehen müssen. Ja, genau.
Es ist ja leider so, dieses Tor ist ja auch wirklich, das kannst du ja auch auf die beiden Spieler eigentlich reduzieren und sagen, die waren einfach nicht beim Mann. Und ich fand, Gechter hatte gegen Paderborn, also das, deswegen erwähne ich das nochmal, ein gutes Spiel gemacht, gehörte zu den besseren Spielern, vielleicht mit zu den besten, in einem insgesamt schlechten Spiel. Aber hier hast du eben gemerkt, ja, da fehlte vielleicht die Erfahrung, was auch immer, aber das muss er sich anrechnen lassen, dass er da eine Teilschuld hatte.
Ja, bin ich dabei, aber wenn ich diese Szene mal ausblende, hat er wieder ein gutes Spiel gemacht. Gechter ist auch einer von denen, auf die ich geachtet habe, weil war ja ein bisschen in den Schlagzeilen jetzt, Vertragsverlängerung bis 28 und so weiter. Und ich glaube, an dem kommt erstmal keiner vorbei da. Ja, beim Tor muss er anders stehen, aber das kann man ja auch seiner, der war erst 20 oder sowas, das kann man ja seiner Jugend auch noch ein bisschen zurechnen, aber Gechter hat in der Vorbereitung offensichtlich so auf sich aufmerksam gemacht und macht das jetzt auch mit Leistung. Er hat oft klug Räume zugelaufen, er hat seine Zweikämpfe ansonsten gewonnen und hat dann auch in der Spieleröffnung gepunktet, finde ich. Also Gechter hat ein starkes Spiel gemacht und es war schade, dass der dann als, ich gebe es zu, als der raus musste und Toni Leistner kam, habe ich gedacht, was wird das jetzt? Aber alles gut, Leistner hat das gut gemacht, hat seine 3 Zweikämpfe gewonnen, hat insofern eine 100% Zweikampfquote hingelegt, da ist nichts mehr angebrannt. Aber nochmal, von der Situation abgesehen beim Tor, da muss er sich eine Mitschuld ankreiden lassen, aber sonst hat Gechter ein starkes Spiel gemacht.
Ich wollte es halt nochmal erwähnen, also ich meine, wir haben ja über das Gegentor gesprochen und über die spezielle Rolle von Duziak, aber ich weiß nicht mehr, ob wir im Wortlaut wirklich nochmal so explizit Gechter erwähnt hatten. Deswegen dachte ich, ich komplettiere das nochmal. Ja, das Tor.
Wahnsinn. Kenny. Wahnsinn.
Schön gemacht.
Das war richtig gut. Ich finde, was ich speziell dabei gut finde, ist, sie sind ja unermüdlich angelaufen in der zweiten Halbzeit. Also den HSVern rechts und links neben mir, und ich hatte den einen auf dem Platz auch, standen die Haare zu Berge. Sie hätten ja längst vorher schon ein Tor kassieren können. Wir haben ja den Pfostenknaller und andere Chancen erwähnt. Also da waren ja Situationen, wo es wirklich lichterloh im Hamburger Strafraum brannte. Und dieses Tor in der 86. war sowas von verdient und einfach auch gut gemacht. Und mal wieder Kenny. Bleibt er nicht? Das ist ja noch die große Frage. Da rätseln wir alle immer noch drüber. Hohes Gehalt. Aber so wie der letzte Saison gespielt hat, wenn wir ihn uns leisten können, eigentlich gehört er in die Mannschaft rein, oder?
Ich muss eigentlich mal eine Lanze für Kenny brechen, weil ich glaube, wenn ich mir jetzt alle eigenen Podcast-Folgen anhöre und wie wir da über Kenny gesprochen haben, gerade zu Erstliga-Zeiten, dann kam er sehr häufig sehr schlecht weg. Ungenaue Flanken, hinten anfällig, insgesamt Teil eines Abwehrproblems, was wir ja zumindest gegen Paderborn leider auch noch fortgesetzt haben. Aber er zeigt, dass er, auch wenn er vielleicht in der ersten Liga, wenn es ihm da hier und da fehlt, dass er ein guter, verlässlicher Zweitligaspieler für Hertha BSC geworden ist, der vor allem auch Tore schießt. Das ist ja eigentlich die größte Wendung bei ihm.
Und was für Dinger teilweise.
Und in diesem Fall
20 Metern in den Giebel gezimmert und solche Sachen.
Und in diesem Fall auch nochmal wirklich schön und klug, hat sich ja nochmal mit einem Haken den Ball umgelegt auf die andere Seite.
Hätte ich nie gedacht, dass der sowas kann.
Dann wirklich einfach wunderbar das Tor getroffen. Also das ist ja, also früher wäre das nie und niemals hätte ein Abwehrspieler ein solches Tor gemacht früher. Da waren die vor allem als Ballzerstörer. Das war schon schön.
Und jetzt kommt norddeutsche Andreas Kurt Küchenpsychologie. Von Otto Rehhagel wurde immer kolportiert, er mag es, wenn seine Spieler verheiratet sind oder zumindest geordnete Familienverhältnisse, in welcher Form auch immer, haben. So will ich das mal ausdrücken. So, Kenny ist Vater geworden. Das hat sich ja schon seit dem Zeitpunkt der Schwangerschaft seiner Frau angedeutet. Das heißt, privat ist auch eine Veränderung eingetreten, die das Ganze etwas gesettelt macht. Und ich glaube an dieser These, wenn Spieler geordnete private Verhältnisse haben, wie auch immer die aussehen, das will ich gar nicht präjudizieren, aber geordnete Verhältnisse, positive Verhältnisse, dann werden sie auch stärker. Dann können sie sich auf ihren Job konzentrieren und so weiter, wenn es keine Sorgen zu Hause gibt, sondern Grund zur Freude. So, und Nachwuchs ist immer ein Grund zur Freude. Vielleicht hängt das zusammen. Ich weiß es nicht, ich kann das nicht belegen, aber die Tatsache, dass im Laufe der letzten Saison seine Frau schwanger war und dann das Kind gekommen ist und er sich in der Zeit richtig gut entwickelt hat als Fußballer, könnte ja zusammenhängen.
Naja, du reifst schon als Mensch, ne? Mhm. Wenn du Vater wirst, du hast mehr Gelassenheit vielleicht auch im Fußball.
Mhm. Mhm. Genau, also ich sehe da einen ganz klaren Zusammenhang.
Denke ich, wird auch sein. Also,
ich freue mich schon auf die Kommentare auf X.
Nö, aber halte ich überhaupt nicht für hergeholt. Also ist das natürlich reift man an sowas. Wir hatten schon gesagt, dass die Einwechslung von Deo ein Wendepunkt im Spiel war, vor allem für Hertha BSC. Wo ich, glaube ich, auch ziemlich sicher bin, dass es ein verdientes Unentschieden war. Die Statistik gibt eigentlich nichts anderes her. Zweikämpfe halbwegs ausgeglichen. Ballbesitz, ja, leichtes Plus für Hertha, 13-13 Schüsse, 9-11 Ecken für Hertha, das war schon okay. Also man soll jetzt Statistik nicht überbewerten, aber für mich passt das zum Spiel. Ich kann mit diesem 1-1 leben.
Die Hamburger auch. Also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Wenn der HSV seine Leistung aus der ersten Halbzeit über 90 Minuten bringen kann, und Hertha ihre Leistung bringen kann über 90 Minuten, die aus der zweiten Halbzeit, dann steigen beide Mannschaften auf. Weil das war schon richtig guter Fußball jeweils. Also beim HSV die letzte halbe Stunde der ersten Halbzeit nach dem 1-0 und bei uns die komplette zweite Halbzeit. Das war schon richtig stark. Also ich kann mir inzwischen vorstellen, was die Idee von Fiello ist. Wie gesagt, ich habe von oben richtig so drauf gucken können auf das Schachbrett. Und sie haben es wirklich gut gemacht in der zweiten Halbzeit, haben auch Chancen kreiert, aber auch sonst sah das richtig gut nach Fußball aus. Über die Flügel, durch die Mitte. Und wenn man bedenkt, wer gefehlt hat, wir haben es ja vorhin erwähnt, welche vier Spieler gefehlt haben, da hätten ja auf dem Platz auch noch ein Fabi Rehse, ein Michael Cuisance und oder ein Kevin Sesser stehen können. Von Niederlechner und so weiter will ich gar, und Palko Dardai will ich gar nicht reden. Also da wäre dann ja auch an Wechselpotenzial noch was gewesen. Ich habe eine Ahnung, wo es hingeht. Und ich bin jetzt richtig, richtig gespannt. Erstens auf dieses komplett nervige Pokalspiel in Rostock, aber dann auch auf das Heimspiel gegen Regensburg. Ich will da die Erwartungen gar nicht zu hoch schrauben. aber das müssen wir beides gewinnen.
Also ich fand diese Leistung in Hamburg versöhnlich nach einem schlechten Beginn, nach der ersten schlechten Halbzeit und einem schlechten Spiel gegen Paderborn, aber erstmal mehr nicht. Ich freue mich über die bessere zweite Halbzeit und dass man da mal ein bisschen was von dem gesehen hat, was man sich wünscht, aber über das Wort versöhnlich hinaus will ich noch gar nicht gehen. Was ich als versöhnlich angesehen habe, war die Leistung des ein oder anderen Einzelspielers. Das würde ich vielleicht auch noch mitnehmen. Maser hatten wir erwähnt. Wir hatten punktuell Winkler mit dabei. Das fand ich auch in Ordnung. Und ich würde gerne nochmal Demme herausstellen, der von seiner Spielerstatistik, auch vor allem in der zweiten Halbzeit, unheimlich nochmal aufgedreht hat. Und für mich zunehmend, ich bin bei Demme immer sehr zurückhaltend gewesen, sehr abwartend, wollte erst mal schauen, wie der sich nach seiner langen Spielauszeit in Italien bei Hertha entwickelt. Er wird, wie ich finde, immer besser bei Hertha und wäre für mich nochmal jemand, den man als Einzelspieler erstmal herausstellen sollte. Ich habe schon gesehen, du hast teilweise den Kopf geschüttelt beim Sprechen, dann bin ich gespannt auf dein Feedback.
Was ja, erstmal zu Demme.
Abzuweichen scheint.
Ja, natürlich. Erstmal zu Demme und dann was zur gesamtfußballerischen Entwicklung. Demme ist auch einer von denen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe auf ein paar Spieler besonders geachtet, da gehörte eben auch Demme dazu, weil eben du nicht der Einzige bist, die ihn erstmal noch vorsichtig skeptisch beurteilen. Ich habe über das Paderborn-Spiel gelesen, hinterher, was mir im Spiel selber nicht so aufgefallen war, dass er unheimlich die Bälle anzieht, immer in die Räume geht und anspielbar ist. Das ist jetzt ein total gewagter Vergleich und ich will nicht seine Leistung vergleichen, aber seine Rolle, die er für Hertha spielen kann. Das, was ein Toni Kroos bei Madrid macht, das, so sieht das mit Demme auch aus. Der geht immer, das sieht unspektakulär aus, aber der geht in Räume, ist anspielbar, kann das Spiel dann ein bisschen lenken. Überhaupt nicht mit Kroos zu vergleichen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ne, er ist auch einer, der das hinten ordnen kann. Und deswegen glaube ich, dass mit ihm dieses Sechser-Problem, was vor allen Dingen ja nicht in der Defensive, sondern in der Spieleröffnung bestand. Marton und Pascal Clemens, Marton Dardai und Pascal Clemens haben ja auch die Bälle weggefangen und so weiter. Aber da war dann die Spieleröffnung zuweilen nicht so, wie man sie sich wünschen würde. Und Demme spielt diese alleinige Sechserrolle komplett anders, sucht und findet die Achter vor sich, sucht und findet die Flügelspieler, spielt im Zweifelsfall dann auch mal hinten rum auf die Innenverteidiger, die dann den Pass nach vorne spielen. Also Demme, und es ist ja auch spektakulär, wenn man ihn so sieht, würdest du ja nicht vermuten, dass er die meisten Kilometer gelaufen ist. Wenn deine Statistik, die du hier aufgeschrieben hast, stimmt, mit 11,86, ist er mehr gelaufen als Winkler oder Maser. Und das würdest du im Spiel nicht so vermuten.
Ich war erstaunt, dass dieser 1,74 Meter große Mann auch in Drucksituationen oder wo er von zwei Spielern angegangen wurde, gerade in der zweiten Halbzeit, sich extrem galant befreien konnte.
Richtig, genau.
Dann
richtig.
In den freien Raum gelaufen ist und das zweite Spiel eingeleitet hat. Ja, genau. Da gab es viele Situationen, die so waren und das war immer Demme, der dabei auffiel. Das war schon echt schön anzugucken.
Das meinte ich eben. Er kann eine ganz, ganz wichtige Rolle für Hertha spielen und ich glaube, deswegen war es auch extrem clever, dass sie an diesem, das wurde ja schon belächelt, ach Demme kommt nicht, dies, das, jenes, kommt er dies ja wirklich. Oh, glaube ich nie, glaube ich erst, wenn er da ist. Da hat es ja Kommentare in den sozialen Medien und überall in den Foren gegeben, ohne Ende. Also ich finde es extrem clever, dass sie an diesem Transfer festgehalten haben. Und wenn er das, was er heute, gestern gezeigt hat, so einigermaßen über die Saison verteilt, der wird auch mal ein schwaches Spiel haben. Gar keine Frage, hat ja jeder. Man hat jeder mal einen schlechten Tag. Aber wenn er das so einigermaßen über die Saison kompensieren kann, dann wird er einer der wichtigsten Spieler für diese Mannschaft sein. Unspektakulär, aber unfassbar wichtig. So, jetzt würde ich gerne nochmal zur fußballerischen Entwicklung zu deinen Bemerkungen
Kannst du das dir noch kurz merken?
Ja,
können wir noch kurz die Einzelspieler zu Ende machen?
Ja,
sorry, dass ich dich ausbremse.
Nö, alles gut.
Fiel dir noch ein Spieler ein, den wir extra erwähnen sollten?
Ja, auch Marc-Oliver Kempf fand ich sehr gut. Also ich finde die Defensive, ja, wir haben ein Tor kassiert, das ist halt so. So, wir hätten ja auch eins mehr schießen können, hätten wir noch gewonnen. Wir haben ein Tor kassiert, aber ich fand die Defensive insgesamt doch schon stabil. Na klar, gab es knifflige Situationen und dann musste mal der Torwart eingreifen und eine tolle Parade rausfahren und dann gab es mal einen Pfostenschuss. Das gehört gegen einen Gegner wie den HSV aber dazu. Aber ich fand insgesamt unsere Defensive, zumindest die Innenverteidiger, eigentlich ziemlich stark.
Ja, wobei auch mehr in der zweiten Halbzeit als in der ersten, oder?
Ja, gut. Okay. Ja, dabei hat der HSV auch nicht mehr so viel nach vorne angeboten. Das ist richtig. Aber über die 90 Minuten gesehen haben Kempf und Gechter beide ein gutes Spiel gemacht, finde ich.
Ich würde tatsächlich Tabakovic noch mal kurz erwähnen wollen. Mhm. Allerdings jetzt nicht in seiner klassischen Funktion als Mittelstürmer. Er hat wenig Akzente setzen können. Wir haben schon gesagt, da kamen viele Flanken, wenig kam an. Das macht es ihm dann natürlich auch nicht einfacher. Aber was mir gut gefallen ist, er ist ja bei der Laufleistung tatsächlich mit 10,36 Kilometern dabei. Das ist für einen Stürmer ungewöhnlich. Und wenn man sich das mal angeguckt hat übers Spiel, er ist viel mit zurückgelaufen, er ist viel früh angelaufen, er war wirklich fleißig und mannschaftsdienlich. Ja. Ich weiß, bei einem Stürmer misst man an Toren, das gilt ja auch weiterhin, aber diese Mannschaftsdienlichkeit, ich glaube, es ist nur fair, das zumindest mal zu erwähnen.
Ich hoffe, er verlängert, weil der ist so wichtig für diese Mannschaft, auch wenn er mal kein Tor macht. Genau wie du sagst, kann ich voll zustimmen. Das war auffällig. Er ist dann in Zweikämpfe gegangen. Er hat dann auch vorne immer noch mal versucht, den Aufbauspieler zu attackieren beim HSV und so weiter, durch frühes Anlaufen. Er hatte ein paar Mal Pech, so wenn er angespielt worden ist, dann klebt der Ball halt nicht so am Fuß. Wir wissen ja, wenn er im 16er erstmal den Ball hat und sich drehen und schießen kann, dann ist das schon mal ein halbes Tor. Das hat sich immer nicht so entwickelt, weil die auch extrem ihm auf den Füßen gestanden haben. Aber er hat sich dagegen gewehrt. Er ist ja nun mal eine Kante da vorne. Eigentlich hat er ein starkes Spiel gemacht. Ich hätte ihm auch ein Tor gegönnt. Er hatte ein, zwei Möglichkeiten dann nachher noch, wo er dann einfach nicht zum Schuss kam, wo er dann geblockt wurde. Ich hätte ihm sehr ein Tor gegönnt und wenn wir noch 10 Minuten gespielt hätten, hätte er wahrscheinlich noch das 2-1 gemacht.
Ich will jetzt nicht so zum Statistikfreak werden, aber da ich es aufgeschrieben habe und trotzdem möchte ich es trotzdem nochmal erwähnen, weil es mich tatsächlich überrascht hat, dass Deo in diesem Spiel den schnellsten Sprint aller Spieler angesetzt hat. 35,97 Kilometer pro Stunde. Der nächstschnellste war übrigens Martin Winkler mit 34,63, dass der schnell ist. Weiß ich. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es Deo noch schneller schafft. Auch Marc-Oliver Kempf mit 33,64 Kilometer pro Stunde wirklich schnell. Und ich habe mir nochmal rausgeschrieben, der schnellste Sprint von Jatta war übrigens 33,36, weil wir ja immer sagen, Mensch, der ist so schnell, der konnte nicht gehalten werden von Duziak. Wir hatten noch neue, schnellere Spieler. Da kann man ja vielleicht auch mal erwähnen. Duziaks bester Sprintwert war übrigens 30,8.
Am meisten wundert mich bei diesen Zahlen Marc-Oliver Kempf, dass der so schnell ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Winkler wussten wir, Deo wussten wir auch. So, aber dass Kempf nur knapp langsamer ist als Winkler, also nur 1 Kilometer weniger, das hätte ich nicht gedacht. Und sogar schneller als Jatta. Das finde ich sehr bemerkenswert.
Ich mach dir nochmal eine Vorlage zu der Interpretation und zu dieser Leistung des Spiels, weil du, ich habe dich eben unterbrochen. Ich will dir auf jeden Fall die Möglichkeit geben, das nochmal zu bewerten. Ich gebe dir nochmal eine kleine Vorlage. Es gibt ja für mich zwei Möglichkeiten, diese Saisonspiele zu lesen. Auf der einen Seite hat Hertha trotz langer Vorbereitung mit allen Spielern, als im Gegensatz zur letzten Saison, einen von 6 möglichen Punkten geholt. Das sind die Fakten. Hat in 3 von 4 Halbzeiten nicht oder bestenfalls ansatzweise überzeugen können. Man hat sich nicht als Aufstiegsaspirant gezeigt. Kann man jetzt auch nicht unbedingt behaupten. Auf der anderen Seite hat man sich in Hamburg zurück in das Spiel gekämpft, eine gute zweite Halbzeit geboten und bei einem vielleicht Mitkonkurrenten beim HSV einen Punkt mitgenommen. Was bleibt bei dir übrig von diesen beiden Spielen?
Sie haben eine unglaubliche Moral gezeigt in der zweiten Halbzeit. Sie hätten ja wie früher auch, wir kennen das ja, Andi, wir kennen das doch. Sie hätten ja auch wieder so weiter ihren Schludrian spielen können, hätten noch ein zweites Tor kassiert und dann hätte Paul gesagt, müsse akzeptieren. Ja, nee. Sie haben eine unglaubliche Moral gezeigt. Sie haben offensichtlich die Hinweise des Trainers angenommen und ernst genommen und umgesetzt. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Das, was Sie spielerisch, Sie haben ja wirklich Hamburg auseinandergespielt, dass das nur zu einem Abschluss erfolgreich geführt hat. Der Pfostenschuss in der zweiten Halbzeit hätte ja auch das zweite Tor sein können. Also Sie hatten auch erfolgreiche, gute Abschlüsse. Sie haben Hamburg richtig auseinandergezogen. Sie haben das Passspiel, Positionsspiel gepflegt, was Fjell offensichtlich will. Da sah das sehr danach aus, nach diesem 4-3-3, wobei das 4 dann in der Offensive nicht so wichtig ist, aber dieses 3-3 vorne, da konnte man erahnen, wo er hin will. Und das weit aus dem Fenster lehnen bedeutet für mich, wenn Sie das weiter verinnerlichen und verfeinern, und Sie haben es gegenüber Paderborn offensichtlich ja schon weiter verinnerlicht und dann mutig, ich habe vorhin schon mal gesagt, Sie sind immer mutiger geworden und haben mehr Selbstvertrauen gehabt und dann immer weiter in diese Richtung gespielt. Das war ja der Vorwurf, im Paderborn-Spiel, dass sie das da nicht genug gemacht haben und dass sie oft abgebrochen haben, weil sie Angst vor der eigenen Courage gekriegt haben, noch kein Zutrauen zu dem neuen System hatten. Das war in dieser zweiten Halbzeit in meinen Augen völlig, völlig anders. Und diese Spielweise könnte auch dazu führen, das ist jetzt eine gewagte These, aber könnte auch dazu führen, dass Hertha BSC, also wir, unsere Abhängigkeit von einem Fabian Rehse deutlich verringern, weil diese neue Spielweise, er wird immer noch wichtig sein, er wird immer noch mit tollen Tiefenläufen und Flanken Tore vorbereiten können, aber wir können vielleicht auch, wenn er mal einen schlechten Tag hat, Tore auf andere Art und Weise herausspielen und erzielen. Ich finde, das hat diese zweite Halbzeit, so habe ich das jedenfalls gelesen, sehr deutlich gezeigt.
Ganz komische Gedanken habe ich gerade. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn Maser schlechter spielt als in diesen letzten beiden Spielen, weil ich finde, er weckt ein Interesse, was bei einem noch offenen Transferfenster mir eigentlich nicht gefällt. Ich war sehr angetan von dem, was dieser Spieler, der ja auch erst 18 Jahre alt ist, an Ansätzen jetzt schon zeigt. Ich hoffe, dass er sich durch dieses Lob von verschiedenen Seiten nicht verrückt machen lässt. Du bist ja jung, du musst ja gucken, wie du all sowas, was auf dich einprasselt, erstmal verarbeiten kannst. Ja. Ich würde ihn unbedingt behalten wollen bei Hertha BSC. Ich sehe aber auch, wie interessant ihn solche Spiele machen für Dritte.
Da hast du leider komplett recht. Vor der Saison habe ich gesagt, naja, Maser, klar, der ist für uns wichtig. Wir kennen ihn, wir wissen, wo er herkommt. Wir wissen, was er kann. Wir haben ihn alle in der A-Jugend schon beobachtet und so weiter und so fort. Aber was hat er denn geleistet letzte Saison? Eine Halbserie verletzt, die andere Halbserie hat er was, 8, 9 Spiele gemacht und ja, ein paar Mal gute Szenen gehabt, übertrieben ausgedrückt. Da wird kein Verein, Stand vor der Saison, jetzt Stand vor den 2 Pflichtspielen, da wird kein Verein 5, 6, 7 Millionen für den zahlen. Das ist ein Zukunftsversprechen, sehe ich noch nicht. Aber du hast leider recht. Mit jedem richtig guten Spiel, das er macht, wird das natürlich problematischer für uns. Das ist so. Das ist leider so. Und wir können nur hoffen, dass die anderen Vereine, die Bundesligisten, ihre Planungen weitgehend abgeschlossen haben, gerade auf dieser speziellen Position. Oft ist ja dann, fällt ein Innenverteidiger aus oder ein rechter Verteidiger oder ein Flügelspieler und dann muss man den noch holen. Diese zentrale Position, diese 8er-10er-Position ist wahrscheinlich, wenn die alle ihre Arbeit gut gemacht haben, überall gut besetzt. Stuttgart hat ja offensichtlich das Interesse schon eingestellt. Ob ein englischer Verein ihn noch auf dem Zettel hat, weiß ich alles nicht. Aber du hast komplett recht. Wir können nur hoffen, dass das Ende dieses Transferfensters in 2 Wochen endlich kommt. 2 Wochen? 3 Wochen? 2 Wochen, ne? Ja, 2,5 Wochen. Dass das Ende dieses Transferfensters jetzt endlich kommt, wir unseren Kram loswerden und Maser bleibt.
Ja.
Das wird immer schwieriger, da gebe ich dir komplett recht.
Ich hoffe ja, dass er auch erkennt, und ich sage das jetzt nicht nur als Hertha-Fan, der ihn behalten will, sondern weil ich auch überzeugt bin, dass es richtig wäre, sowieso zu bleiben. Er ist 18 Jahre, alles, was er bisher an Fortschritt gemacht hat, hat er bei Hertha BSC gemacht. Das ist offensichtlich eine Umgebung, die ihm ja erstmal gut tut und, sagen wir mal, gedeihen lässt. Blöder Begriff, aber beschreibe es mal ein bisschen blumig. Und er kann spielen. Er war jetzt beides Mal in der Startelf. Ich wüsste keinen Grund, warum er das bis auf Weiteres nicht auch erstmal bleiben sollte.
So ist
er
es.
Hatte eine lange Verletzung hinter sich gehabt. Er soll spielen. Das kriegt er bei Hertha BSC in einer gewohnten Umgebung. Und es gibt zu viele Beispiele von anderen Spielern, die nach einem Wechsel zwar mehr Geld verdienen, aber nicht mehr spielen. Und ich glaube, das ist auch das Letzte, was Maser hilft. Also
ich hoffe, dass er sich relativ häufig vor und nach dem Training oder beim Pizzaessen mit Michael Cuisance unterhält, der viel zu früh zu Bayern gegangen ist, da nie den Durchbruch geschafft hat und dann den Rückschritt, den vermeintlichen Rückschritt machen musste, um jetzt vielleicht bei dem Verein anzukommen, wo er sich mit einer tollen Leistung etablieren kann. Mit dem soll er mal reden. Und es gibt da zig andere Spiele. Guck dir einen Luca Netz an oder diesen oder jenen oder andere, die jung zu Bayern München gegangen sind, sich nie durchsetzen konnten und dann irgendwohin verkauft wurden oder sowas. Also wenn Maser, und ich glaube, dass, wenn der ein bisschen nachdenkt, ich glaube, dass sowohl Zecke als auch Benny Weber einen guten Draht zu ihm haben. Und wenn er sich in der Mannschaft wohlfühlt und wenn er sieht, wie die Fans ihn sehen und so, dann ist er hoffentlich schlau genug und seine Eltern auch, zu sagen, also diese Saison bleibst du noch und wenn wir in die Bundesliga aufsteigen, dann kannst du auch noch dein erstes Bundesliga-Jahr bei Hertha machen und dann sehen wir mal weiter.
Also das Beispiel mit Cuisance ist wirklich großartig.
Ja, das
stimmt.
Fast,
das ist genau die Geschichte. Wie hieß denn damals der Spieler, der von Aachen zu den Bayern ging?
Ich weiß nur, dass von Karlsruhe mal Michael Sternkopf vor 1000 Jahren, und der ist dann auch wie so eine Sternschnuppe verglüht bei den Bayern. Ich weiß gar nicht, wo der nachher gelandet ist. Den hast du nie wieder gesehen.
Gut, es gibt wahrscheinlich hunderte von Beispielen,
wo es
so war.
Es gibt ganz viele Beispiele, die zu früh zu dem großen Verein gegangen sind. Es ist ja nicht immer nur Bayern. Es ist ja auch manchmal Borussia Mönchengladbach oder Dortmund oder sonst wer. Und die prallen dann da auf irgendwelche Realitäten, mit denen sie nicht klarkommen. Und also ich hoffe, dass das bei Maser funktioniert, dass er nochmal bleibt. Wenn wir Rese, Tabakovic und Maser behalten, andere Abgangskandidaten sehe ich nicht. Vor oder Ende letzter Saison wurde gesagt, oh, der Pascal Clemens, den holen die auch weg. Nee, da haben alle gesehen, dass er in der Rückrunde ein Leistungsloch hatte und er muss nochmal ein ganzes Jahr in der ersten Mannschaft stabile Leistungen bringen. Also die einzigen Abgangskandidaten, die noch da wären, sind Rese, den wird verletzt keiner holen. Tabak, dem man hoffentlich so einen guten Vertrag gibt, dass er sagt, ich bleibe und für den auch Erstligisten nicht die Summe zahlen, die vielleicht für ihn aufgerufen würde. Und dann ist nur noch Maser da. Und ja, wie gesagt, ich gucke jeden Tag so in den Nachrichtenfeed und so. Und immer wenn nichts über Maser dabei ist, freue ich mich, weil das ist ein gutes Zeichen.
Ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe sie gefunden mit den richtigen Stichworten.
Mhm.
Christopher Schorch ist 2007 von Hertha BSC zu Real Madrid gegangen. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern. Ist ja
gut.
Schon ein bisschen her, aber war auch eine unfassbare Aktion damals. Da hatte keiner mit gerechnet.
Mhm.
Und der Spieler, der damals von Aachen zu den Bayern gewechselt ist, war übrigens Jan Schlaudraff.
Ach.
Auch eine ähnliche Geschichte.
Ja. Ist er bei Köln gelandet dann oder so?
Ja, also er hat jetzt diese Karriere bei einem großen Club nicht mehr fortsetzen können. Er hat ja noch weiter Fußball gespielt, aber
oder Hannover hat er gespielt, ne?
Da, ja, sogar ziemlich erfolgreich, glaube ich.
Ja, in Hannover hat er eine gute Rolle nachher
aber
gespielt.
Aber da das Thema war, eventuell zu früh wechseln, wären das vielleicht Beispiele gewesen, an die man nochmal denken könnte. Andreas, das war's. Ich habe nichts mehr groß, außer dass wir demnächst das Pokalspiel in Rostock haben. Und ich hoffe, dass wir erstens weiterkommen und zweitens alle Fans, die da hingehen, gesund und munter wieder nach Hause kommen. Mehr Wünsche habe ich an dieses Spiel nicht.
Das ist so. Das reicht auch. Das ist ausreichend. Ich möchte noch sagen, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich habe ja neulich in der letzten Folge gehört, wie unfassbar oft Robert und andere schon dabei waren. An diese Legenden komme ich natürlich noch lange nicht ran. Deswegen freue ich mich über jede Kerbe, die ich sammeln kann und dabei sein darf. Grüßen möchte ich unsere gemeinsamen Freunde. Marco kenne ich ja nicht persönlich, aber jetzt inzwischen ja vom Hören. Und natürlich David, den ich ja nicht nur in Lüneburg, sondern auch bei der Saisoneröffnung getroffen habe. Und die beiden machen mit ihrem netten Podcast eine feine Sache. Das ist sozusagen, ich hab zu David gesagt, ja, die einen versuchen, schlau daherzureden und ihr quatscht euch das einfach von der Seele. Ja, sagt er, dafür ist das auch so gedacht. Also, Grüße an zur alten Dame, unsere gemeinsamen Bekannten und Freunde im Bereich der Heide, Herr Thaner, und macht Spaß. Schön, dass man sie kennt.
Eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich würde mal sagen, bei den beiden gilt, umgesetzt wie avisiert.
So
umgesetzt
ist das.
Wie angekündigt.
Wir werden in Rostock gewinnen in den 90 Minuten. Ich will jetzt nochmal eben tipplos werden. Wir werden in Rostock keine Verlängerung brauchen, sondern in den 90 Minuten gewinnen. Und danach sehen wir alle einen überzeugenden Heimsieg gegen Regensburg.
Dein Wort in Mark Gottes Ohr. Words. Dein Wort in Gottes Ohr. Denn ich, bei aller Freude vielleicht über den Verlauf in der zweiten Halbzeit, man darf ja auch nicht vergessen, selbst wenn die Saison nicht lang ist, selbst wenn die Saison noch lang ist, man tröstet sich immer damit, dass man das ja noch nachholen kann, etc. Aber in einer engen Liga, Punkte, die du mal verloren hast, die kriegst du nicht wieder. Und diese fünf Punkte, ich spreche jetzt einfach mal von fünf Punkten, die können wir ja am Ende der Saison nochmal draufschlagen und gucken, wo wir dann landen oder gelandet wären mit diesen fünf. Ich hoffe, das wird keine schmerzvolle Bewertung.
Aber wir sehen doch auch noch keinen Überflieger in dieser Liga, oder siehst du einen?
Ja, dafür ist es aber auch noch zu früh.
Naja, eben, deswegen, das gilt dann für uns wie für alle anderen. Also das, an der Ausgangslage hat sich durch diese zwei Spiele noch nichts geändert. Wenn wir tatsächlich Regensburg schlagen und haben dann vier Punkte aus den ersten drei Spielen, und letztes Jahr hatten wir null, dann ist die Situation doch eine völlig andere, oder nicht?
Jein, weil auch unsere Ziele andere sind. Und dann ist ja der Vergleich zu vorher vielleicht auch anders.
Ich kann dich nicht zu Optimismus überreden, ich merke es.
Nein, ich denke, dass das einfach unterschiedliche Situationen waren und wir dieses Jahr viel höhere Ambitionen haben, höhere Erwartungen und auch einen höheren Druck. Und deswegen läuft der Vergleich zumindest Gefahr zu hinken, weil Mittelfeld war dann letztendlich nicht schön, aber okay, wir haben ja schon geahnt, dass es eine Übergangssaison ist. Diese Saison ist keine.
Wir werden ja zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in der gleichen Konstellation wieder vor den Mikrofonen setzen und dann freue ich mich schon drauf zu sagen, siehste?
Nichts dagegen.
Nee, weiß ich, du würdest mir voll zustimmen, wenn ich am Ende dann recht gehabt habe.
Ja klar, wenn die schönere Fassung nachher rauskommt und das alles erfolgreich ist und wir uns freuen können. Ja, mein Gott, ich ärgere mich darüber nicht, ich freue mich dann darüber, aber ich bin halt auch irgendwo ein etwas vorsichtiger Mensch, vielleicht liegt es auch da.
Das werden alle, Herr Thaner, irgendwann, aber ich neige nach dieser tollen zweiten Halbzeit dazu, mir einen Schuss Optimismus zu gönnen.
Ein besseres Schlusswort gibt es nicht für heute.
So ist es.
Andreas, ich danke dir.
Gerne. Au hey.